Guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich sehr darüber, wieder hier sein zu dürfen und euch ein bisschen was darüber erzählen zu dürfen, was ich so herausgefunden habe beim Lesen in der Bibel und beim Bibelstudium. Genau, und eine Sache, die mir dabei gleich zu Anfang aufgefallen ist, ich liebe es, wirklich mit Gott zu leben. Ich liebe es von ganzem Herzen. Und die von euch, die Gott kennen, die können das ein bisschen nachvollziehen. Also klar, Christsein ist nicht etwas, was uns immer glücklich macht oder deshalb geht es uns nur noch gut und wir sind deshalb auch nicht irgendwie angesehener oder so. Aber ich weiß, weil ich mit Gott lebe, ist er einer, der ist immer nur ein Gebet weit entfernt und mit dem kann ich immer reden und deshalb bin ich nie alleine. Und Gott hat einfach so viele schöne Rollen für mich. Er ist wirklich der Einzige, der mich vollkommen versteht. Er ist mein bester Freund. Er ist derjenige, der mich echt bedingungslos liebt, egal was ich mal wieder gemacht habe. Und er wäre auch der, mit dem ich zuallererst Pferde stehlen würde, wenn es da nicht so dieses Gebot gäbe mit, du sollst nicht stehlen und so. Aber genau, also er ist einfach auch mein Tröster, die Burg, zu der ich rennen kann. Er hat mich geschaffen, er ist mein König, er ist mein Bräutigam. Und wie ich Gott am allerliebsten sehe, er ist mein Papa. Und es ist so cool zu wissen, dass dieser Gott wirklich immer nur ein Gebet weit entfernt ist. Und egal, ob ich das gerade spüren kann oder nicht, aber das weiß ich und ich will immer darauf vertrauen, dass das auch tatsächlich die Wahrheit ist. Und ich habe euch jetzt absichtlich hier zu Anfang ein ganz besonders schönes Bild von Gott gezeichnet, weil ich gleich noch auf ein paar Sachen eingehen werde, die da eher ein bisschen schwieriger sind, so ein paar dunklere Themen. Und ich möchte einfach, dass wir das dabei im Hinterkopf behalten, dass egal wie die Umstände sind, wir aber diesen Gott haben, der ein wunderbarer Gott ist. Also das ist es, was ich euch mitteilen möchte. Ich liebe es, mit Gott zu leben. Und an den Tagen, wo mir mein Gott Bärenkräfte schenkt, da fällt mir das natürlich auch besonders einfach. An den Tagen, an denen ich Leben verändere und echt so voller Zuversicht voranmarschiere. Aber es gibt halt auch immer noch so die anderen Tage. Das sind dann die Tage, an denen ich einfach nicht verstehen kann, hey, warum geht's mir eigentlich schon wieder so schlecht? Warum ich? Und ich habe keine Ahnung, wie deine Woche war und was du diese Woche erlebt hast, ob es vielleicht stressig war, ob du Probleme hast auf Arbeit oder Streit mit Familie, Probleme mit den Kindern oder ob du dich mal wieder in einem Versagen gefunden hast und gedacht hast, Mensch, ich lerne ja nie dazu. Oder ob es vielleicht einfach nur die allgemeine Winterdepression ist, dass die Tage so kurz sind. Aber die gute Nachricht ist, sie werden ja kontinuierlich wieder länger. Das ist sehr schön. Also, ich habe keine Ahnung, ob du schon mal niedergeschlagen warst, heute, diese Woche, diesen Monat. Aber vermutlich schon irgendwann in deinem Leben. Und dann ist diese Predigt jetzt für dich gedacht. Falls es dir gerade voll gut geht, dann freu dich einfach drüber, über was für einen tollen Gott ich hier rede und juble darüber. Und merke, dass für die Zeiten, in denen es dir mal wieder nicht so gut geht, oder für die Menschen, denen es gerade nicht so gut geht und denen du eine Hilfe sein kannst. Und dann freue dich darüber, dass Gott so gut ist. Heute möchte ich euch nämlich die Geschichte von Elia erzählen. Und Elia, das ist der Typ, der in 1. Könige 17 plötzlich einfach so auftaucht. Es wird vorher gar nicht viel von ihm berichtet, nur wo er herkommt und so. Und der Elia, der lebt auch in Israel. Ihr wisst ja, Israel, so das Volk Gottes, das er aus Ägypten rausgeführt hat und das er versorgt hat, um das er sich gekümmert hat und so. Und Elia ist jetzt ein paar hundert Jahre später dran. Und zwar in der Zeit, in der die Herzen der Israeliten schon wieder geteilt sind. Also die glauben schon noch ein bisschen an ihren Jahwe, an ihren Gott. Aber das ist halt nur so eine Nebensache, weil daneben haben sie sich noch einen anderen Gott hingestellt. Und das ist der Baal, der Gott der Nachbarvölker und den beten sie halt gleichzeitig auch noch an. Und genauso geteilt wie die Herzen der Israeliten sind, ist es auch die Nation selber. Also es gibt nicht mehr so eine Nation Israel, sondern da gibt es halt das Nordreich und das Südreich. Genau. Und in dieser Zeit lebt Elia als ein Typ, der Gott voll und ganz vertraut, im Gegensatz zu allen anderen Menschen um ihn herum. Und da könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass er ziemlich viel einzustecken hat. Vor allem das Erste, womit er auf sich aufmerksam macht, ist, dass er sich hinstellt und sagt, okay Leute, hört mal gut zu, ich weiß, ihr habt Gott vergessen, Aber Gott hat euch nicht vergessen und er will, dass ihr euch wieder an ihn erinnert. Und deshalb wird es jetzt so ein paar Monate lang nicht regnen. Genau, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Und es ist halt einfach ein bisschen problematisch, weil wenn der Regen ausbleibt, dann kommt es zu einer Hungersnot und die mag keiner so gerne. Und von daher macht sich Elia gleich zu Anfang so richtig viele Freunde, nämlich gar keine. Also muss er sich verstecken und ständig davonlaufen und ist halt alles eine sehr schwierige Zeit für ihn, bis es zu dem großen Showdown kommt. Und zwar fordert Elia die Baalspriester, die diesem anderen Gott, dem Baal, dienen, direkt heraus. Welcher Gott schafft es, Feuer vom Himmel regnen zu lassen? Euer Baal oder mein Jahwe? Und das ganze Volk Israel ist an dem Tag anwesend und sieht, wie Gott, wie Jahwe, den Sieg davonträgt. Elia betet, es fällt Feuer vom Himmel und alle sind begeistert. Das ganze Volk bricht in Jubel aus, die ganzen Baalspriester werden auch noch abgemurkt, das ist vielleicht nicht so schön. Aber auf alle Fälle ist Elia jetzt so richtig in der Stimmung von, juhu, endlich vorbei. Endlich muss ich mich nicht mehr verstecken, endlich muss ich nicht mehr davonlaufen. Jetzt kann Ruhe einkehren. Das Problem ist nur an der ganzen Sache, dass Gott sich das Ganze etwas anders gedacht hat. Und zwar gibt es da noch diese Königin Isabel, und die ist ein riesengroßer Fan von Baal gewesen. Und als sie jetzt herausfindet, dass Elia den einfach umgebracht hat, ihre ganzen Baalspriester, und dass das da nicht so gut gelaufen ist, da schickt sie Elia eine Todesdrohung und sagt zu ihm, okay, mein Freundchen, hör gut zu. Morgen um diese Zeit wirst du genauso tot sein wie meine Priester. Das steht in 1. Könige 19, falls ihr eure Bibeln dabei habt und mitlesen wollt. 1. Könige 19. Damit hat Elia absolut nicht gerechnet. Seine Reaktion, er gibt auf. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr, er hat langsam einfach keine Lust mehr zu kämpfen und er hat endgültig genug. Ich meine, klar, er hat in seiner ganzen Zeit, hat er immer wieder erlebt, wie Gott ihn versorgt, wie Gott sich um ihn kümmert. Er hat so viele positive Erfahrungen mit Gott gemacht. Aber darauf kann er jetzt nicht mehr zurückgreifen. Jetzt muss sich sein Vertrauen in Gott wieder völlig neu bewähren. Also flieht Elia. In Todesangst rennt er davon. In 1. Könige 19, 3 und 4 lesen wir davon. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Elia macht sich ganz alleine auf den Weg in die Wüste, und zwar in Richtung Sinai, dem Berg, der auch Horeb genannt wird. Das ist der Berg der Gottesoffenbarung, da hat Mose auch seine 10 Gebote bekommen und so, nur dass ihr es grob einordnen könnt. Und es ist nicht ganz klar, ob Elia da jetzt von Anfang an hin will, aber seine Kräfte reichen nicht aus, deshalb gibt er halt schon nach einem Tag auf. Normalerweise dauert so eine Reise so 20 bis 40 Tage. Oder vielleicht geht er auch einfach nur in die Wüste, um zu sterben und um jetzt wirklich dem Ganzen ein Ende zu machen. Aber ich kann mir das so richtig vorstellen. Elia, der hat Angst, er rennt davon und irgendwann werden seine Schritte langsamer in dem Sand und die Sonne brennt auf seinen Kopf und dann hat er da ja noch überall diesen Sand in den Haaren und an den Füßen und vermutlich auch unter den Fingernägeln und zwischen den Zehen, also bestimmt nicht so eine tolle Situation. Und dementsprechend ist er dann abgekämpft und lässt sich unter diesem Strauch nieder und liegt da total erschöpft von der Hitze und vermutlich auch richtig hungrig und vor allem richtig, richtig durstig. Vermutlich hängt er da schon so halb im Delirium oder so. Und in der Situation, wo er da so unter diesem Strauch liegt, bringt er die letzten Worte hervor, zu denen er noch imstande ist. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Elia hat hier ganz eindeutig Todessehnsucht. Er kann nicht mehr. Und das, obwohl er einer ist, der Gott kennt, der Gott liebt, aber er will nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemals an dem Punkt gewesen bist, wo es dir genauso ging. Wo du dir auch gedacht hast, okay, boah, eigentlich habe ich jetzt echt keinen Bock mehr. Warum ich? Vielleicht, weil du sowieso an depressiven Verstimmungen leidest oder Depression oder Burnout oder Überforderung. Oder weil du einfach schon so viel Leid in deinem Leben erlebt hast, dass es für jeden hier im Raum reichen würde. Ich weiß es nicht. Aber dann will ich dich ermutigen, weil damit befindest du dich echt in guter Gesellschaft. Die Bibel ist voll von Leuten, die sterben wollen, die Todessehnsucht spüren. Da gehört zum Beispiel Mose dazu, der Freund Gottes genannt wird, der so viel erlebt hat, der aber auch sterben will. Oder Jeremia, der wurde schon als ganz kleiner Knips von Gott berufen und wurde von ihm auserwählt, aber der leidet sein Leben lang an Depressionen und auch der will nur noch sterben. Jona verspürt Todessehnsucht. Hiob hat nach dem ganzen Leid, was er da miterlebt, sowieso keine Lust mehr zu leben. Und Paulus, der da so immer vorangeht für Christus, der schreibt auch an einer Stelle, dass er eigentlich viel lieber jetzt schon bei Christus wäre, als noch weiterhin für ihn zu kämpfen. Ich will jetzt damit hier so nicht auf depressive Stimmung machen, aber ich weiß halt aus meinem Umfeld, dass es einige Christen gibt, denen es dauerhaft oder immer mal wieder so geht. Und deshalb möchte ich dir einfach sagen, wenn es dir gerade so geht, es ist voll okay. Gott versteht das. Die einzige Frage ist halt, wie wir damit umgehen. Und Elia weiß in dieser Situation, hey, ich gehöre mir nicht selbst, ich gehöre Gott. Und deshalb entscheidet sich Elia dazu, sich nicht das Leben zu nehmen, sondern überlässt diese Entscheidung stattdessen Jahwe, seinem Gott, der seinen Körper und seine Seele geschaffen hat und dem das alles gehört. Und was ich hier jetzt an dieser Stelle so besonders bemerkenswert finde, ist, Elia ist echt total verzweifelt, aber er wendet sich an Gott. Er bleibt mit Gott im Gespräch. Das ist der Ort, den er hier zuallererst aufsucht, die Nähe Gottes. Genauso wie wir in Psalm 62, Vers 2 lesen, nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur auf Gott. Sagst du das auch zu deiner Seele? Oder sagst du eher so, hab dich nicht so, stell dich doch nicht so an? Wo gehst du hin, wenn deine Seele weint? Versuchst du sie vielleicht zu betäuben mit noch mehr Arbeit oder mit Film, mit Essen, mit Alkohol, was es da alles gibt? Ich habe das in meiner Teenie-Zeit erlebt. Dort hatte ich nämlich eine ganze Zeit lang ziemlich schwer zu kämpfen, sowohl mit selbstverletzendem Verhalten als auch mit Selbstmordgedanken. Ich wurde nämlich in der Schule gemobbt und was ich da erlebt habe, das hat mir so sehr wehgetan, dass ich echt nicht mehr wollte und dass ich auch nicht mehr wusste, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und die Narben, die ich mir in der Zeit zugefügt habe, die trage ich auch noch bis heute, weil ich quasi jeden Abend da saß und nur noch Blut und Tränen geweint habe und einfach nicht mehr wusste, wohin. Aber in dieser ganzen Situation hatte ich einen Vorteil. Und zwar war das Coole, ich kannte Gott. Ich bin damit aufgewachsen, damit erzogen worden, dass es einen Gott gibt. Und an den habe ich auch geglaubt. Und an den habe ich mich auch gewendet, jeden Abend. Okay, meine Gespräche sahen dann meistens so aus, dass ich ihn voll angeschrien habe und angeklagt habe, also voll beschimpft. Gott musste sich eine Menge von mir anhören. Aber ich bin mit ihm im Gespräch geblieben. Ich habe ihm mein Leid geklagt und habe damit diesen Ort geschaffen, an dem Gott mir begegnen konnte und an dem er mich auch trösten konnte. Und danach hat er mein Leben dann komplett auf den Kopf gestellt und die ganzen Einzelheiten, die würden jetzt zu lange dauern, das zu erzählen, aber was ich damit sagen möchte, ich habe in dieser Zeit gelernt, wo ich meinen Schmerz hintragen kann. Zu Gott. Vor allem auch, weil im ersten Korintherbrief wird Gott ein richtig schöner Name gegeben. Und zwar wird er da genannt, Gott ist der Vater allen Trostes. Er ist der Vater allen Trostes. Das heißt im Prinzip, wenn es einer drauf hat, wenn einer weiß, wie man tröstet, dann ist es Gott. Und Gott ist ein Gott, der tröstet. Er ist einer, der dich umarmt, der alle deine Tränen in einem Krug sammelt. Wir lesen so viel davon in der Bibel. Ist das nicht voll die gute Nachricht? Und ich weiß, dass es uns oft schwerfällt, das auch zu spüren und das tatsächlich zu glauben. Und es ist auch gar kein Problem, dass wir da manchmal Zweifel haben. Aber ich möchte euch das heute echt zusprechen. Denn egal, ob du das spüren kannst oder nicht, ändert das absolut nichts daran, dass das die Wahrheit ist. Dass wir so einen Gott haben, weil das Wesen Gottes ist. Unsere Umstände ändern sich, aber Gott selbst ändert sich nicht. Und unser Gott ist ein Gott, der tröstet. Elia weiß das und wendet sich an Gott. Sagt ihm das, Herr, nimm mein Leben, und danach schläft er ein. Ist total fertig. Und eigentlich wissen wir ja, wie die Situation jetzt ausgehen müsste. ohne Wasser, ohne Essen, mitten in der Wüste. Ja, eigentlich müsste Elia jetzt jämmerlich zugrunde gehen. Aber hier kommt jetzt Gott ins Spiel. Denn Elia wendet sich an Gott und Gott kümmert sich um seinen Diener. Er hört, er versorgt ihn. Und ich finde es total cool, weil jetzt kommt nämlich ein Engel zu Elia und weckt ihn. Und ich möchte euch mal vorlesen, was der Engel jetzt als nächstes macht. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Steinen gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß er und trank er und legte sich wieder hin. Dieses doch plötzlich zeigt an, dass jetzt etwas echt Wichtiges kommt. Das wird richtig betont. Achtung, jetzt wird's wichtig. Jetzt müsst ihr aufpassen. Und was ist das Wichtige, das kommt? Essen und Trinken. Ich finde das so cool. Elia bekommt Essen und Trinken. Und Gott weiß einfach, wie wir Menschen ticken. Er hat uns ja geschaffen, und zwar nicht nur als Seelen, die hier irgendwie durch die Gegend wandern, sondern auch mit Seele und Körper. Und ich weiß noch, wie ich einmal mit meiner Schwester zusammen shoppen war, den ganzen Tag, und wir waren unterwegs mehrere Stunden lang und hatten richtig Hunger, aber wir haben uns einfach nichts zu essen gekauft, weil sparsame Schwaben und so, gell, wir wurden dazu erzogen. Also haben wir gedacht, wir halten das schon aus, bis zum Abendessen halten wir das noch aus. Und dann saßen wir irgendwann abends in diesem Bus drinnen und wir waren beide so mega hungrig und wir waren auch noch Teenager. Und dann haben wir uns die ganze Zeit einfach nur angezickt und angemotzt und es war echt keine schöne Busfahrt. Am Ende ist alles gut ausgegangen, unsere Eltern hatten gekocht und dann mochten wir uns auch hinterher wieder, war gar kein Problem. Aber ich meine, ihr kennt das vielleicht auch. Wenn ihr so richtig hungrig seid, dann seid ihr vielleicht auch nicht mehr so ganz zurechnungsfähig oder ihr habt euch besser im Griff als ich. Das kann natürlich sein. Aber Gott kennt es halt auch. Er hat uns ja so geschaffen und ich finde es so cool, dass er das weiß und dass er auch auf diese Bedürfnisse eingeht. Gott versorgt Elia erstmal mit Essen und Trinken. Das ist gerade oberste Priorität und darum kümmert er sich und zwar sogar gleich zweimal. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Mich würde es ja echt mal interessieren, was für ein Powerriegel Gott Elia hier gegeben hat, dass der 40 Tage und Nächte lang einfach durchwandern kann. Also es kann natürlich auch sein, dass er zwischendurch was gegessen hat, das ist ja nicht so ganz eindeutig, aber ich finde es krass, einfach so jetzt voll versorgt und der vorher da noch lag und sterben wollte, sprintet jetzt erstmal los, 40 Tage lang und kommt schließlich am Sinai an. Also Sinai und Horeb sind ja austauschbare Namen. Und hier jetzt, an diesem Berg der Gottesoffenbarung, hier tritt Gott selbst auf den Plan. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Diese Frage darf man jetzt nicht falsch verstehen. Das ist kein Vorwurf, den Gott Elia hier macht, so nach dem Motto, hey Elia, sag mal, was soll das eigentlich? Du hast doch immer erlebt, wie ich dich versorgt und geführt habe. So Feuer vom Himmel und Totenauferweckung hast du alles miterlebt, das volle Programm und du vertraust mir immer noch nicht, oder was? Das ist nicht das, worauf Gott hier hinaus will. Was Gott hier stattdessen macht, ist, er lädt Elia zum Gespräch mit ihm ein. Er lädt ihn dazu ein, wirklich sein tiefstes Innerstes vor ihm auszubreiten und ihm alles zu sagen, was ihn gerade beschäftigt. Dass er zu ihm kommen und ihm begegnen kann. Und das, obwohl er genau weiß, dass Elia gerade geflohen und weggerannt ist. Aber dieses Versagen von Elia, das hindert Gott nicht daran, ihm trotzdem zu begegnen. Wie oft glaubst du eigentlich, dass du mal wieder so viel Mist gebaut hast, jetzt kannst du gar nicht mehr zu Gott kommen? Wie oft denkst du vielleicht, okay, und nein, jetzt habe ich schon wieder, keine Ahnung, gelogen oder gelästert oder ich bin zornig geworden oder ich war auf den falschen Seiten im Internet unterwegs und jetzt kann Gott mich doch gar nicht mehr lieben und ich kann gar nicht mehr zu ihm kommen. Ich denke das total oft, dass aus diesen Gründen eine Beziehung zu Gott überhaupt nicht mehr möglich wäre. Und dabei ist es so ein falsches Denken, weil mal ganz unter uns, genau, ja klar bauen wir immer wieder Mist. Aber genau das ist ja der Grund, warum Jesus am Kreuz sterben musste, warum er gekommen ist, damit er diesen ganzen Mist getragen hat und wir trotzdem zu Gott kommen können. damit Gott uns trotzdem begegnen kann. Und ich möchte uns echt einladen, dass wir nicht immer wieder versuchen, Gottes Gnade klein zu machen, indem wir dieses falsche Denken kultivieren, oh nein, ich armer, schlechter Mensch, ich kann nicht mehr zu Gott kommen. Ja, klar sind wir schlechte Menschen und können nicht zu Gott kommen. Und so gerne ich euch auch habe, das ist das Einzige, was ich hundertprozentig von jedem hier weiß, dass keiner von uns von sich aus zu Gott kommen könnte, weil wir alle immer wieder missbauen. Aber Gottes Liebe ist größer. Und das hat er uns am Kreuz, hat er uns das bewiesen. Und auch schon damals, zur Zeit von Elia, bevor es das Kreuz gab, war Gott ein Gott der Gnade und der Liebe. Und er wollte Elia begegnen. Und in dieser Atmosphäre der Liebe, die Gott erschafft, in dieser Atmosphäre packt Elia jetzt aus. Elia antwortete, ich habe dem Herrn, Gott dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Und wie reagiert Gott auf diese harte Situation von Elia, auf seine Verzweiflung? Wir lesen, da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Gott gestattet Elia hier ein ganz besonderes Vorrecht. Er selbst will Elia begegnen. Und dieses Privileg, dieses Vorrecht, das ist für uns mittlerweile etwas ganz Normales, sage ich mal, geworden. Denn wir können das jeden Tag 24 Stunden am Tag erleben, weil eben durch das Kreuz, dadurch ist die Trennung überwunden, der Graben ist überbrückt, der Vorhang ist zerrissen und wir können ständig so Gott begegnen. Aber für Elia damals war das etwas ganz Besonderes. Nur wenige im Alten Testament bekommen diese Gottesoffenbarung geschenkt. Wir lesen das zum Beispiel von Mose und Jeremia. Und jetzt hat Elia dieses ganz besondere Vorrecht auch noch. Und jetzt wollen wir lesen, wie Gott Elia denn begegnet. Denn jetzt ist richtig spannend. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Nun nochmal ganz kurz. Das ist ein richtig krasser Sturm. Also, ich meine, ich kenne Stürme, die Bäume entwurzeln, ja. Aber ein Sturm, der Felsen zerschlägt und Berge teilt, das muss richtig krass gewesen sein. Also es kam dieser Sturm vor dem Herrn her, doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia das hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Das ist total interessant, weil wenn wir uns angucken, wie hat Elia Gott bisher erlebt? Als einen, der seine Macht und Stärke immer zeigt, der das immer zeigt, wie viel Herrlichkeit er eigentlich hat. Und mit so einer Gottesoffenbarung hatte Elia auch gerechnet, bevor die Todesdrohung von der Königin Isabel da kam, dass Gott jetzt nochmal voll hier seine Macht und Herrlichkeit zeigt. Aber Gott will Elia hier was anderes zeigen, und zwar, okay, hör mal zu, Elia, ich bin ganz anders, als du dachtest. Das Bild, was du dir von mir gemacht hast, das ist viel zu klein. Ich habe noch viel mehr Facetten, als du es dir vielleicht vorstellen kannst. Bei dieser Stelle fällt mir immer so ein Lied ein von Samuel Haft. Ich bin anders, als du denkst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber davon möchte ich euch mal den Refrain vorlesen, weil ich finde, das passt so gut. Ich bin anders, als du denkst, näher, als du glaubst. Bin der Wind in deinen Segeln, wenn du Luft zum Atmen brauchst. Ich weiß, wovon du redest, bin, wo du jetzt bist. Ging für dich zu Boden, durch die Hölle und zurück. Kannst gehen, wohin du willst, kannst dich vor mir verstecken, doch hab ich große Pläne, will sie mit dir aushecken. Du darfst dich selbst zerstören, bist Hüter deiner Zeit, ich akzeptiere auch ein Nein für alle Ewigkeit, denn ich bin anders, als du denkst. Gott handelt nicht immer so, wie wir es erwarten. Um ehrlich zu sein, macht er das in den seltensten Fällen und ganz arg oft handelt er auch einfach im Verborgenen, so dass wir das absolut überhaupt nicht mitkriegen. Und hier, an dieser Stelle, ist Gott in dem leisesten, gerade noch so wahrnehmbaren Geräusch, das es gibt. In dieser Faststille ist Gott. und schafft durch diese Stille die Voraussetzung für Elia, dass der nochmal ganz neu auf ihn hören kann. Ich weiß nicht, ob es dir vielleicht auch so geht, dass du so ein festgesetztes Bild von Gott hast und der muss in so einen Rahmen passen, weil dann ist es für uns leichter verständlich, wenn Menschen ticken so, wir ordnen immer alles in Schubladen ein und so. Aber das Ding ist einfach, wir werden Gott eh nie vollkommen verstehen können. Und deshalb möchte ich euch heute einladen, dass ihr Gott die Möglichkeit gibt, dass er den Rahmen sprengen kann, den ihr vielleicht um euer Gottesbild gebaut habt. Und es war so cool, weil gestern bei der Predigtvorbereitung habe ich dazu ein super Zitat gelesen, wo ich nicht mal danach gesucht habe. Und es passt so gut, dass ich das jetzt hier an der Stelle auch bringen möchte. Nicht in der Lage zu sein, Gott zu verstehen, ist frustrierend. Aber es ist lächerlich, dass wir denken, wir haben das Recht, Gott zu etwas, was wir in der Lage zu begreifen sind, zu begrenzen. Was für ein verkümmerter, unbedeutender Gott wäre das? Wenn mein Geist die Größe eines Bechers hätte und Gott die Größe aller Ozeane, wäre es dumm zu sagen, dass er nur die kleine Menge Wasser, die der Becher fassen kann, füllen könnte. Gott ist so viel größer und steht außer Raum und Zeit. Ihn zu begrenzen in jeglicher Form ist einfältig. Und gerade in unseren dunkelsten Stunden zieht Gott uns am nächsten an sein Herz dran. Und dort, an diesem Ort der Begegnung, zeigt er uns dann eine völlig neue Seite von ihm. Vielleicht eine sanftere oder eine liebevollere oder eine heiligere. Aber Gott ist ein Gott, der uns begegnen will. Und das wird er auch tun. Genauso wie er es bei Elia getan hat. Nach dieser Begegnung ist es dann interessant, weil Gott stellt Elia nochmal ganz genau dieselbe Frage. Also hier stehen exakt dieselben Worte und Elia antwortet auch nochmal ganz genau dasselbe. Da steht auch nochmal genau das, was vorher schon war. Aber die Sache ist, jetzt steht Elia an einem vollkommen neuen Ausgangspunkt, weil er weiß jetzt, dass sein Gott ein Gott ist, der handeln wird. Und jetzt, nachdem sich Elia darauf eingelassen hat, wirklich Gott die Kontrolle zu überlassen und ihm zu vertrauen, jetzt handelt Gott wirklich. Und zwar gibt er Elia einen Auftrag. Elia soll losgehen und zwei Könige salben und einen Nachfolger bestimmen. Okay, das ist irgendwie seltsam, oder? Also Elia klagt hier Gott sein Leid und Gott sagt, okay, gut, ja, dann geh erst mal das Haus putzen oder so. Also das ist doch komisch. Aber so ist das überhaupt nicht. Gott möchte damit hier was anderes sagen, und zwar, okay, die Königin will dich töten lassen, das ist ja echt schön für sie, aber ich bin viel mächtiger als die Königin. Und solange ich noch einen Auftrag habe und solange ich noch möchte, dass du über diese Erde läufst und solange meine Hand noch über dich wacht, da kann dir drohen, wer will, es wird dir nichts passieren. Ich habe andere Pläne mit dir und ich bin viel mächtiger als die Königin. Und ich bin treu. Und absolut niemand kann mich daran hindern, meine Pläne bis zum Ende zu führen. Aber dann noch dieser komische Satz mit dem Nachfolger. Warum braucht Elia einen Nachfolger? Das Ding ist einfach, dadurch zeigt Gott, hey, du bist nicht der Einzige, der für mich streiten muss. Wenn du mal irgendwann nicht mehr sein wirst, dann wird es halt dein Nachfolger sein und dann der Nächste und dann der Nächste. Ich kümmere mich darum, dass mein Wort Wirklichkeit wird und mein Plan erfüllt wird. Und du darfst dafür das Werkzeug sein, in meinen Händen. Denn dazu habe ich dich berufen. Unser Gott ist ein Gott, der uns beruft. Und er sagt zu uns, hey, ich brauche dich nicht, um mein Reich zu bauen. Also mach dir nicht so einen Stress. Aber ich will dich gerne gebrauchen, um mein Reich zu bauen. Das ist die Ehre, die ich dir geben möchte. Denn dazu sind wir berufen, um Kinder Gottes zu sein. Und um Licht zu sein. Elia hatte damals einfach nur die Botschaft für Israel, ihnen zu sagen, hey, Gott hat euch nicht vergessen. Und wir haben heute eine so viel schönere Botschaft, und zwar die Botschaft vom Kreuz, die dort ja nicht endet, sondern die dann auch noch in der Auferstehung mündet. Gott hat das wahrgemacht, er hat sein Volk nicht vergessen, sondern er hat alles möglich gemacht, damit wir wieder zu ihm kommen können, damit wir sein Volk sein können und er unser Gott sein kann. Und das ist unser Gott. Wie oft vergessen wir, dass genau das die Grundlage unserer Berufung ist? Und wie oft vergessen wir, dass genau das die Grundlage unseres Lebens ist? Ich meine, deshalb treffen wir uns ja sonntags in meinem Gottesdienst, um uns als Gemeinschaft genau daran zu erinnern. Wir leben nicht nur unser kleines Leben für uns hin. Wir leben für einen Gott, der so viel größer ist uns und der uns so viel mehr liebt, als wir es jemals verstehen könnten. Und dieser Gott hat uns berufen, ein Leben zu führen, das größer ist als die Konvention, in denen wir stecken. So wie er auch damals Elia berufen hat. Am Anfang habe ich gesagt, ich liebe es, mit Gott zu leben. Und egal wie finster es manchmal in meinem Leben aussieht, das ist wirklich etwas, was ich in jeder Lebenssituation jubeln, schreien, tanzen, singen, was auch immer möchte. Ich bin extrovertiert, ich habe da sehr viele Ausdrucksmöglichkeiten. Und deshalb, egal ob ich mich gerade in meinem finsteren Tal befinde und echt keine Ahnung mehr habe, wie es weitergehen soll jetzt, oder ob es mir gerade voll gut geht und ich an der Spitze von dem Berg stehe und denke, wow, Hammer, die Welt gehört mir. Also das Ding ist, ich will mich einfach immer daran erinnern, dass diese Tatsache unverrückbar feststeht, dass unser Gott ein Gott ist, der versorgt und der sich wirklich um alle Bereiche unseres Lebens kümmert, so wie er sich um Elia gekümmert hat. Dass unser Gott ein Gott ist, der tröstet. Er wird der Vater allen Trostes genannt. Und wenn jemand weiß, wie das mit dem Trösten richtig funktioniert und wie er unsere Seele wieder beruhigt, dann ist es Gott. Und dass Gott ein Gott ist, der dir begegnen will und der alles dafür gegeben hat, damit genau diese Begegnung möglich ist. Und dass unser Gott ein Gott ist, der beruft und der uns dazu berufen hat, dass wir seine Kinder sind, seine Söhne und Töchter. Und als Söhne und Töchter, doch stimmt, genau. Und dass wir als solche ja seine Herrlichkeit hier auf der Erde zeigen und von seiner Liebe erzählen, weil diese Liebe ist es, die uns gerettet hat. Und Gott ist treu, das, wozu er uns bestimmt hat und wozu er uns berufen hat, das wird er bis zum Ende ausführen. Ich möchte noch beten. Vater, ich möchte dir so sehr dafür danken, dass du so ein großer Gott bist und dass du so ein Gott bist, der so viel Liebe für uns hat, dass wir uns das absolut nicht vorstellen können, Herr. Und du siehst, wo wir uns immer wieder selbst ein Bild davon machen, wie du jetzt zu sein hast und wie du jetzt zu handeln hast, Herr. Und ich bitte dich, dass wir dieses Bild einfach zur Seite legen und uns wirklich vollkommen neu darauf einstellen können, dass du uns begegnen willst und dass du uns nochmal ganz neu deine Liebe zeigen willst. Herr, danke, dass du derjenige bist, der sich um uns kümmert, dass wir uns nicht selbst um uns kümmern müssen, sondern dass wir wissen dürfen, du tust das für uns und du versorgst uns mit allem, Herr. Und danke, dass heute Sonntag ist und dass wir uns heute nochmal ganz besonders daran erinnern können, gegenseitig und uns selbst, und dass du uns daran erinnerst, Herr. Und wir wollen dich heute wirklich voll loben und lieben und uns vor allem von dir lieben lassen, Herr, weil du so viel Liebe für uns bereit hast. Amen.